Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 272, Jesaja 61, 8-11.
Endzeit oder Gegenwart? Worauf sollen wir uns ausrichten? Wussten Sie schon, dass manche Propheten im Alten Testament für die Zukunft eine ganz neue Weltordnung angekündigt haben, in der es keine Ungerechtigkeit mehr geben wird, in der wirklich Frieden herrschen soll? Nicht nur Christen sind davon überzeugt, sondern auch viele gläubige Juden. Denn auch für sie spielt der Messias als der künftige Segens- und Friedensbringer eine große Rolle. Nur, dass sie nicht an Jesus glauben, dass der dieser Messias sein soll. Eines der längsten prophetischen Bücher im Alten Testament ist das des Propheten Jesaja. Er hat ein umfangreiches Panorama des zukünftigen Friedensreiches entworfen, auf das auch Jesus übrigens mehrfach Bezug genommen hat. Hören wir uns mal einen Abschnitt dazu an. Der Text steht in Jesaja 61, ab Vers 8. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Völkern und ihre Nachkommen unter den Nationen, dass, wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Wer war dieser Jesaja oder Jeschaja ben Amos? Ja, er lebte so um die 740 vor Christus, da war er jedenfalls tätig, und zwar im Südreich. Als die Reiche aufgeteilt wurden in das Nordreich, Israel genannt, und in das Südreich, Juda genannt, war er im Wesentlichen im Südreich tätig. Ja, was ist denn die Aufgabe von Propheten überhaupt? Wir denken immer, ja, die Zukunft vorherzusagen. Ja, man kann es noch genauer sagen. Sie sollen die Wahrheit sagen, die Wahrheit aus Gott sagen. Und zwar insbesondere die Wahrheit über die Verhältnisse und im Wesentlichen über die moralischen Verhältnisse. Denn es sind immer die moralischen Verhältnisse, die zu Konsequenzen führen. Nicht nur bei uns persönlich, bei jedem, sondern auch damals. Sie sollen sagen, was das für Folgen hat, wenn sie so weitermachen. Ja, und da hat er natürlich auch dann sagen müssen, was dem Volk droht. Er hat also sozusagen das Gericht angedroht, also die Konsequenzen dessen, was eben passiert, wenn sie so weitermachen. Und wenn man sich die Geschichte mal anschaut, dann sind das immer Konsequenzen gewesen, die sich aus der Dummheit ihrer jeweiligen Politik auch ergeben haben. Ja, und in diesem Jesaja-Buch sind eine Menge zukünftiger Konsequenzen formuliert. Nicht nur für das Nordreich, das die also dann auch von den Assyrern erobert wird, sondern auch über das Südreich. Ja, und dann sind auch Konsequenzen für die Großmacht Assyrien angekündigt, weil sie dann viel weiter gehen, als sie eigentlich von Gott aus durften. Aber es geht ja noch weiter, interessanterweise in diesem Buch. Es wird sogar die Prophezeiung ausgesprochen, dass Jerusalem einmal zerstört wird. Ja, durch wen? Durch die Babylonier. Wie kann Jesaja das wissen? Und dann geht es noch weiter, nämlich, dass die Babylonier auch durch die Perser besiegt werden. Da wird sogar der Name des persischen Königs, Kyros, wird dann genannt. Ja, und aufgrund dessen entsteht natürlich die Vermutung, dass eigentlich spätere, man könnte sagen, Jesaja-Schulen, also Priester- oder Prophetenschulen, einfach schlichtweg Jesaja weitergeschrieben haben. Darum müssen wir uns jetzt nicht kümmern, ob das so ist. Ein Prophet könnte natürlich prinzipiell das alles gesagt haben, aber es sind schon wirklich ziemlich deutliche Abschnitte, auch zum Teil im Stil dann dort unterschiedlich erkennbar. Aber eins ist sehr interessant dabei. Immer wieder wird beschrieben, das, was Sünde genannt wird, also das, was das Volk selber gegen Gottes Willen tut, und das, was es tut, ist eigentlich immer von den Eliten im Wesentlichen getan, also von denen, die die Macht haben. Ja, und dann kommt das zur Katastrophe, und dann kommt es zu einer Art von Wiederherstellung, sowas wie Gottes Gnade. Und diese Abfolge, die wird mehrmals wiederholt. Aber interessant ist, dass es letztendlich zu der Verkündigung einer ganz großen Wende, einer endgültigen Wende kommt. Das wird heute mit der Endzeit umschrieben. Also da, wo wirklich aller Tage Ende ist, wo das einfach nicht mehr im Hin und Her weitergeht. Nach ganz gewaltigen Kämpfen, die also wirklich sehr, sehr ja, katastrophal für alle beteiligten Völker ist, kommt der Messias mit großer Macht. So wird das dann beschrieben. Und dieser Messias schafft dann Frieden und Gerechtigkeit. Er tritt dann letztendlich als König auf. Und sehr interessant ist, dass es aber auch davor noch einen Bereich gibt, nämlich jetzt Jesaja 53, da wird ein Gottesknecht beschrieben, und zwar ein leidender Gottesknecht, der also unschuldig leiden muss. Und da wird richtig explizit formuliert, dass dieser Gottesknecht die Sünden des ganzen Volkes auf sich nimmt und dass er dadurch das Volk frei macht. Eine sehr interessante Sache, weil das ja in irgendeiner Weise sozusagen ja, auf Jesus hinzuweisen scheint. Die Christen haben das immer auf ihn bezogen. Und selbstverständlich die orthodoxen Juden nicht, das ist klar. Ja, und der komplette Text von Jesaja, das sind insgesamt 66 Kapitel. Das ist wirklich ein sehr langes Buch. Das ist auch als die sogenannte große Jesaja-Rolle in Qumran gefunden worden. Die war insgesamt 7,34 Meter lang. Da stand der ganze Text drauf. Der war schon im 2. Jahrhundert vor Christus verfügbar. Und das ist insofern wichtig, weil dieser Text, der spielt eine zentrale Rolle auch nach der Zerstörung von Jerusalem durch die Römer, das war 70 nach Christus, wo sozusagen nicht mehr der Tempel im Mittelpunkt stehen konnte, weil der vollständig zerstört war, sondern wo dann der jüdische Glaube durch Rabbiner weiter in Synagogen getragen wurde, da war das auch für dieses rabbinische Judentum eines der zentralen Texte, auch eines der zentralen Hoffnungstexte. Auf der einen Seite, dass sie dort beschrieben bekommen, wie das, was passiert ist, quasi wie unerbittlich geschehen musste, angesichts dessen, wie sich das Volk verhalten hat. Aber dass es einen Ausblick gibt. Und interessant ist, dass dieser Ausblick vom Urchristentum nahtlos übernommen wurde. Und nicht nur das. Für Jesus war der Jesaja-Text ebenfalls komplett selbstverständlich. Der hat für ihn gegolten. Als er einmal in einer Synagoge selbst dran war, vorne zu lesen und eine Auslegung zu machen, da hat er genau diesen Text vor sich gehabt und einen Teil davon gelesen. Ich werde ihn mal vorlesen, diesen Teil aus Lukas. Lukas 4, 17 bis 21. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also Jesus hat das ganz eindeutig auf sich bezogen. Und das ist jetzt Jesaja 61, die Verse 1 und 2, also vor dem Text, den wir heute vor uns haben. Wir fangen bei 8 an. Interessant ist aber, dass jetzt noch ein entsprechender Teil in Jesaja dazusteht, nämlich da geht es um einen Tag der Rache des Gottes. Und den hat Jesus ganz offensichtlich weggelassen. Aber schauen wir uns mal die darauf folgenden Verse an, die jetzt vor unseren Versen kommen. Da geht es um die Verheißung eines großartigen Neubeginns. Da werden alle Trümmer wieder neu aufgebaut. Es kommen Fremde aus allen Völkern, die bereit sind, beim Aufbau zu helfen. Sie sind bereit zu dienen. Sie sind bereit, ihre Reichtümer zu bringen. Und das Volk Israel bekommt eine ganz neue Rolle. Und im Vers 6, also zwei Verse vorher, heißt das: Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ja, schauen wir uns doch mal an, wie die Christen das alles betrachten. Da gibt es eine sehr häufig verwendete christliche Interpretation der Endzeit, nämlich dass nach den großen Kriegen, dass dann Jesus wiederkommt, dass er als Messias wiederkommt. Da gibt es eine Formulierung, die sehr beliebt ist, die heißt dann in Macht und Herrlichkeit, also im Unterschied zu der Zeit, als er erstmals auf der Erde war. Ja, und zusammen mit einigen anderen Bibelstellen wird dann Folgendes vermutet, dass nämlich einmal Israel noch eine sehr, sehr schlimme Zeit erleben muss und dass es einen Rest geben wird, der aber dann gläubig sein wird. Und wenn man jetzt diesen Text so nimmt, dann kann man ja davon ausgehen, dass er sowas wie Priesterfunktionen für die ganze Welt übernimmt. Und wann? Da gibt es ja sehr viele, die dann in der Endzeit sich da sehr klar gemacht haben, wie wohl die verschiedenen Texte zueinander passen. Und dann gibt es ein tausendjähriges Reich. Das wird übrigens in der Offenbarung formuliert. Das müsste das Reich ja wohl dann sein. Und in diesem tausendjährigen Reich müssten dann die Juden ein solches Priestervolk sein. Und da kommt aber bei uns jetzt eine Ich-Person wieder zum Vorschein. Das ist aber genau die gleiche Ich-Person, die am Anfang sich ausdrückte, dass der Geist Gottes auf ihr lag und wo Jesus ja das eindeutig auf sich bezogen hat. Also können wir davon ausgehen, dass das auch jetzt in irgendeiner Weise Ausdruck des Messias ist. Der Messias, der als König und Priester jetzt zusammen mit seinem Volk jetzt das spricht, also mit ihnen eine Einheit bildet, da spricht er von den neuen Kleidern des Heils und von dem Mantel der Gerechtigkeit und vom priesterlichen Kopfschmuck und von der Braut. Und was heißt Braut? Braut heißt jetzt erst einmal, dass das ein Bild innigster Verbundenheit ist. Und dann kommt das Wort von der Gerechtigkeit, die sich auf der Erde vermehrt, quasi wie Pflanzen, dass die Gerechtigkeit wächst. Und das ist so etwas wie eine Art von endzeitlichem Frieden und Gerechtigkeit wirklich gibt. Und das ist eines der Formulierungen, die zu einer großen Hoffnung bei den gläubigen Juden geführt hat. Einmal wird der Messias wiederkommen. Und da das ja bei Jesus nicht passiert ist, ist ihnen dann klar, dieser Jesus, das kann nicht der Messias sein. Ja, und wo bleiben jetzt die Christen in diesem Bild? Interessant ist, dass Paulus ja in seinem Römerbrief da eine interessante Formulierung, ein interessantes Bild gefunden hat. Da spricht er von einem edlen Ölbaum. Und der Ölbaum war schon immer eigentlich das Zeichen für das israelitische Volk. Und dass Zweige vom wilden Ölbaum genommen werden und in diesem Ölbaum eingepfropft werden. Also anders ausgedrückt, die Heiden werden in diesen Ölbaum aufgenommen. Und interessant ist das, was Paulus dann auch sagt. In seiner Formulierung warnt er vor der Arroganz, bildet euch nichts darauf ein, auch wenn vielleicht einige Zweige des edlen Ölbaums ausgerissen wurden und ihr eingepfropft wurde. Das kann genauso gut wieder umgekehrt passieren. Und interessant ist, dass diese Art von Arroganz ja gar nicht so schlecht prophezeit wurde, denn lange Zeit gab es einen christlichen Hochmut, der darin bestand, dass man davon ausging, dass Israel endgültig von Gott verworfen wurde und dass stattdessen die Christen jetzt das neue Volk Gottes sind. Und daraus hat sich ein veritabler Antisemitismus auch entwickelt. Und spätestens nach der Shoah, oder wir nennen das ja Holocaust, also nach der Ermordung von so vielen Juden im Zweiten Weltkrieg, da haben die Kirchen ein Umdenken in sich möglich gemacht, dass sie jetzt akzeptieren konnten, dass dieses Volk immer noch eigentlich das Heilsversprechen Gottes in sich trägt und dass das eigentlich auch für die Zukunft gilt. Und ja, wenn es dann letztendlich in der Endzeit den Messias, den eigentlichen Messias erkennt und anerkennt, wäre das ja nicht das Schlechteste. Aber es gibt eine Menge anderer endzeitlicher Vorstellungen. Sehr beliebt zum Beispiel ist es, dass die wahren Christen vor der allerschlimmsten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, das gibt es auch eine Formulierung dafür, die nennt sich dann die große Trübsal, dass sie dann zuvor entrückt werden, also von der Erde genommen werden, Jesus entgegen und dass sie dann danach zusammen mit Christus wiederkommen. Also Christus kommt dann endgültig auf die Erde und alle diejenigen, die entrückt wurden, kommen dann auch wieder mit, natürlich jetzt in unsterblichen Leibern. Ja, wozu? Jetzt wird eine Formulierung häufig verwendet, bei der mir persönlich es immer irgendwie kalt wird, um mit ihm zu herrschen. Ja, wenn jetzt das tausendjährige Reich kommt, dann, wie sollen wir uns das jetzt vorstellen? Eine unsterbliche Elite von Christen, die jetzt über die ganze Erde mit Christus herrschen, quasi sowas wie Provinzfürsten oder so etwas, wird dann die Erde aufgeteilt. Und was hat dann Israel dann dort zu tun? Ist dieses gläubige Volk jetzt, sind das jetzt die Priester für die Völker, Ist das so eine Art von Mehrklassengesellschaft? Also Christus, dann kommen die Unsterblichen, die wiederkommen mit ihm, dann gibt es die noch Sterblichen. Israeliten, die jetzt für die ganze Erde als Priester dienen. Und dann gibt es die anderen, die immer noch nicht bereit sind, an Jesus zu glauben. Jedenfalls, diese ganze Vorstellungswelt geht davon aus, dass Christus dann als eine Art von allmächtiger König in sichtbarer, also irdisch präsenter Menschengestalt auf der Erde sein wird. Ist das jetzt die Beschreibung einer zukünftigen materiellen Realität? Ist das also wirklich genau so, wie es da formuliert wird, zu verstehen? Wir müssen uns natürlich dann fragen, wie das dann sein soll, wenn Christus als allmächtiger Gott in Menschengestalt, wozu braucht er die Mitherrscher, wenn er sozusagen alles durchblickt? Worin besteht denn das Mitherrschen? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar kein solches Bedürfnis, auf der Erde zu herrschen, weil die Erde ist klein. 1000 Jahre irgendwie auf der Erde zu sein, um irgendeine Art von kleiner Provinz zu verwalten, ist jetzt nicht mein Traum, wenn ich ehrlich bin. Aber mit Jesus zusammen einmal das ganze Universum mitzugestalten, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist schon mal eine ganz andere Dimension. Und vielleicht ist das ja auch damit gemeint. Ich weiß es jetzt nicht. Und das spielt auch gar keine so große Rolle. Es gibt eine ganze Menge anderer Bilder, die jetzt in Jesaja auch vorkommen für diese Endzeit. Zum Beispiel, dass die Raubtiere ganz sanftmütige Veganer werden. Also, dass die Löwen auch Gras fressen, dass sie zu Schoßtieren geradezu werden, dass die Schlangen ihr Gift verlieren und dass die Kinder mit diesen Schlangen spielen können, ohne dass sie gebissen werden. All diese Bilder für eine Friedlichkeit angesichts dessen, was in der Natur so grausam und so tödlich zu einem Großteil ist, sind doch wunderbare Bilder. Das sind geradezu poetische Sinnbilder einer ganz anderen Wirklichkeit. Müssen wir sie total materiell nehmen in ihrer äußeren Form? Oder beschreiben sie etwas ganz, ganz Wahres, eine ganz andere Wirklichkeit, eine zukünftige Realität? Ja, und wir müssen uns natürlich fragen, wenn wir einen solchen Text hören, welche Konsequenzen hat er denn für uns jetzt hier in der Gegenwart? Eins ist klar, wir können diese Zukunft, wie es eigentlich gemeint ist, jetzt nicht eindeutig und unwiderlegbar kennen. Wir können nicht wissen, was ist jetzt eine Außenrealitätsbeschreibung und was ist eine wunderbare Bildsprache. Und jeder von uns hat ein Recht auf seinen eigenen Glauben und auf seine Vorstellungen. Aber immer gilt, alles, was dort beschrieben wird, beginnt schon in der Gegenwart. Ist immer eine Aufforderung an uns, jetzt schon so zu sein, statt nur auf irgendeine Art von neue Zukunft zu warten, bis wir vielleicht entrückt werden und dann mit Christus zusammen herrschen können. Nein, jetzt ist die Aufgabe, mit ihm zusammen tätig zu sein. Oder um es auf diesen Text jetzt zu beziehen, wir sollen schon heute erkennbar sein unter den Völkern. Wir sind auch damit gemeint, als Gesegnete des Herrn. Und das ist natürlich keine Äußerlichkeit. Ja, wir haben jetzt da keinen Heiligenschein oder so für diesen Zweck. Wir können jetzt nicht einen Status beanspruchen. Wir können auch nicht durch irgendeine Art von heiligem Gehabe irgendwie darstellen, dass wir Gesegnete des Herrn sind, sondern es ist eine Angelegenheit unseres Charakters. Und der Charakter eines Menschen ist grundsätzlich nur aus dem Herzen heraus für andere erkennbar. Schauen wir uns doch mal die Texte da in dieser Hinsicht an. Bekleidet mit den Kleidern des Heils. Das ist eine wunderbare Formulierung. Das heißt nämlich, segensreich wirksam sein. Und die segensreiche Wirksamkeit ist nicht ein äußeres Getue, das ist etwas, was auch ganz bescheiden und unauffällig sein kann. Bekleidet mit den Kleidern des Heils. Oder mit dem Mantel der Gerechtigkeit, mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Das ist eine Formulierung, die außerordentlich gut wiedergibt, dass wir von ganzem Herzen, aus innerem Bedürfnis heraus anständig sein sollen. Und Anständigkeit ist keine Äußerlichkeit, sondern es ist etwas, was man als Herzensqualität beschreiben kann. Oder wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck. Ja, das beschreibt eigentlich ein ganz klares, fürsorgliches, tröstendes Denken, Sprechen und Handeln. Also der Bräutigam, der Fürsorgende, der königlich seinen Kopf präsentiert, also sein Denken, sein Handeln, sein Sprechen, dass er fürsorglich ist für andere. Oder wie eine Braut mit wunderbarem Schmuck, dass wir auch von ganzem Herzen, aus unserer Liebe zu ihm heraus hingebungsvoll sind, voll innerer Schönheit, aus dieser Freude und aus dieser Liebe zu ihm. Wir können also Braut und Bräutigam sein, wir können einen Mantel der Gerechtigkeit tragen und wir können mit den Kleidern des Heils bekleidet sein. Das ist eigentlich alles unglaublich schön in seiner Sprache. Ja, und was fangen wir jetzt an mit, dass Gottes Gerechtigkeit wächst auf der Erde? Vermehrt sich sozusagen. Gerechtigkeit ist immer Ausdruck des Liebeswillens von Gott, dass er seine innersten Ordnungen, die aus seiner Liebe kommen, dass er sie umsetzen möchte und möchte, dass wir sie umsetzen. Und wenn wir sie umzusetzen beginnen, dann beginnt tatsächlich sein Liebeswille, also seine Gerechtigkeit, über uns sich auf dieser Erde schon jetzt und hier zu entfalten und sich zu vermehren. Ja, und wo entfaltet sie sich denn jetzt im Hier und Jetzt? Ja, vor allem in der Beziehung untereinander, wie wir miteinander umgehen. Und das beschreibt unglaublich gut das, was Jesus ja uns verheißen hat, Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.